Ganz herzlich guten Abend miteinander. Ich darf euch bitten, Platz zu nehmen. Wir haben einige Grad weniger als vor einer Woche noch, oder wo wir das letzte Mal da gewesen sind, im Oktober. Und Vater im Himmel, ich danke dir für jedes, was da ist. Ich danke dir für dein Wort. Und dass du mich reinigst und uns alle reinigst und auch mit deinem Geist erfüllst. Denn dein Wort muss man noch anders verstehen, als einfach so, wie man sonst einen Text versteht. Es geht nicht allein über den Kopf, sondern es geht durch deinen Geist. Darum bitten wir dich, dass du jetzt redest. Ich bitte dich, dass ich nichts zu viel oder zu wenig sage, sondern einfach das, was jetzt weitergegeben sein soll. Und danke dir von Herzen. Amen. Ja, ihr habt den Titel wahrscheinlich gelesen und den Vers neben dem Reli, der eben ein Hirsch ist. Ein Hirsch aus dem Tierpark Langenberg, gerade oben dran, wo wir wohnen. Der Vers von den Hirschfüßen, habt ihr vielleicht gesehen, sonst lese ihn nochmal vor. Es geht um den Prophet Habakuk. Ist nicht sehr bekannt. Und ich muss euch sagen, ich kann eigentlich einfach das will sagen, aber ich will mich freuen. Und dann bin ich geschaut, wo das steht und habe gedacht, der Prophet, der ist sehr, sehr aktuell. Der hat also am Schluss von diesen drei Kapiteln, die das Buch nur umfasst, hat er gesagt, aber ich will mich freuen des Herrn. Und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Sehen Sie, es geht nicht immer durchs dunkle Tal. Der Habakuk erwartet eine Höhenwanderung. Wir wissen, das Leben mit Jesus ist das nicht nur. Es gibt auch Täler. Aber der Habakuk erwartet, dass der Herr ihn über Höhen führt, wo er den Überblick hat und eine Weitsicht. Ich will mich freuen des Herrn. Ich denke mir, wo Jesus kennen, zum Teil schon lange kennen, sollen uns das unbedingt immer wieder vornehmen. Der Habakuk sagt, aber, und er sagt, ich will. Also wir schliessen daraus, dass er nicht von mir selber in dem Zeitpunkt fröhlich war. Dass nicht einfach alles so schön war, dass er nicht anders hätte können, als in Jubel ausbrechen. Sondern er musste sagen, ich aber will mich freuen. Und das ist etwas, was wirklich für uns, die Jesus kennen, angebracht ist. Menschen, die ihn nicht kennen, können sich nicht vorstellen, dass man Freude haben kann an Gott. Die denken also, das ist komisch. Und sie denken, das ist vielleicht ein bisschen gemacht. Ich will nicht etwas Gemachtes weitergeben. Ich weiss, dass das vor Gott nicht verhebt, weil er wahrhaftig ist. Ich will nicht Freude vortäuschen. Ich sage, ich bin auch nicht immer fröhlich. Ihr auch nicht. Aber nach so ein paar Liedern, wenn ich weiss, was wir singen, das ist wahr, das ist zuverlässig. Ich habe etwas darüber geschrieben, dass der Herr sagt, ich bin der ich bin. Da könnte man so vieles drin sehen. Aber es heisst einfach auch, es ist wie es ist und ich bin der, wo ich bin. Kein Mensch kann etwas daran ändern. Und es ist, wie es ist, könnte man auch sagen. Da hinten lesen wir es. Es ist, wie es ist. Und wenn 99% der Menschen finden, nein, das ist es nicht. Sie könnten Tatsachen wegen dem nicht ändern. Tatsachen, die bestehen in der unsichtbaren Welt. Es ist, wie es ist. Und es ist gut, wenn man darauf eingeht. Der Herr Jesus hat nicht gesagt, ich sage euch die Wahrheit, sondern er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und er war überhaupt nicht ein Aufschneider. Wir staunen, wie bescheiden er war, als er hätte Erfolg haben konnte. Ist er fortgegangen, hat sich zurückgezogen. Sie wollten ihn mal zum König machen. Dann ist er einfach so langsam zurück, hat sich entfernt und ist allein auf dem Berg wieder gebeten. Er war nicht einer, der übertrieben hat, nicht einer, der gross tun wollte, aber er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Aber er hofft, dass ganz viele durch ihn zum Vater kommen und das ewige Leben haben. Das, was er auf dieser Erde den Preis dafür gezahlt hat. Es ist so erstaunlich. Also eben der Habakuk, ja, was ist denn mit dem gewesen? Er hat sich zur Freude müssen entschliessen. Dann, er hat in einer sehr unerfreulichen Zeit gelebt. Wenn er hineingeschaut hat ins Volk Gottes, es war eigentlich nur noch der Stamm Juda dort gewesen, mit Benjamin, die sind noch da gewesen, die anderen 10 Stämme sind schon in die assyrische Gefangenschaft abgeführt gewesen, dortzumal. Wenn er ins Volk hineingeschaut hat, hat er müssen sagen, das gibt keinen Grund zur Freude. Er hat gesagt am Anfang von dem prophetischen Buch, Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel? Also böse Missetaten, übervorteilige Ungerechtigkeit. Und du willst nicht helfen. Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Wenn man so etwas sieht, kann es einem verrückt machen. Wenn man sieht, irgendwo komische Gerichtsentscheide kommen raus. Irgendwo ist hinten um eine Bestechung wahrscheinlich im Spiel oder was auch immer. Das Gesetz wäre zwar da, aber es wird nicht angewendet. Das Recht kommt nicht eben so raus. Der Habakuk hat darunter gelitten. Das war der Blick ins Volk hinein. Ein schlechter Zustand. Auch vom Glauben her ein schlechter Zustand. Sie haben nie der Ich Bin, Jahwe, der Gott, der alles geschaffen hat, aufgegeben. Aber sie haben es vermischt mit allem anderen. Und haben gedacht, ja, was die anderen haben, kann ja auch nicht so schlecht sein und nützt nichts, so schätzt nichts. Und sie haben so ein bisschen einen Eintopf aus allem gemacht. Darum habe ich gesagt, das ist eine aktuelle Person, der Habakuk. Wenn er rausgeschaut hat, hat er festgestellt, das heisst, Gott hat ihm als Prophetie gesagt, dass auch Juda wird von den Chaldäern entführt werden in die babylonische Gefangenschaft. Und das hat ihm geschaffen gemacht. Und er hat gewusst, Juda hat Fehler gemacht und ist Gott untreu geworden. Aber die kommen, die sind dann noch schlechter. Und über das hat er mit Gott gerechnet. Er hat gesagt, aber Herr, das muss vorbeigehen und dass die dürfen das nicht mit uns machen, dass es aus ist, sondern nur eine Zurechtweisung von dir, aber nicht mehr. Und dann hat er etwas ganz Fantastisches gemacht. Und auch in dem ist er aktuell. Er hat etwas gemacht, was wir alle liebend gern machen. Gewartet. Wenn wir doch nur können warten. Und wenn das Warten vorbei ist, hätten wir lieber noch ein bisschen länger gewartet, oder nicht? Ja, ihr habt mich verstanden. Aber er sagt, dass er wartet. Er redet von einem Turm. Und der hat einen Namen. Und das habe ich in der Geschichte noch gelernt. Die Römer haben bei uns einmal so Türme gehabt, so Wachttürme. Das nennt man römische Warte. Den Ausdruck hast du gehört. Das ist ein Wachtturm. Hier stehe ich auf meiner Warte. Und wer einmal wach geschoben hat, hat gewusst, dass da die Zeit nicht schnell umgeht. Dass es eben ein Warten ist, bis es vorbei ist. Wachschieben habe ich nie gern gemacht. Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Ich warte auf eine Antwort von Gott. Und ich denke, das ist eine Haltung, die wir noch mehr einnehmen wollen. Von einem richtigen Wachturm wartet man und hofft, dass es niemand kommt. Er hat auf einen Freund gewartet, nicht auf einen Feind, auf seinen Gott. Und wir wissen nicht, das schreibt er jetzt nicht auf, wie lange er gewartet hat. Einfach sagt er dann, der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Was hat er müssen aufschreiben? Wir erinnern uns an Johannes, der auch den Befehl bekommen hat, schreib auf, was du gesehen hast. Und dann ist die Offenbarung entstanden. Der Habakuk hat Folgendes müssen aufschreiben. Die Weissagung, das ist Prophetie, das, was die Propheten gesagt haben, was man im Alten Testament vorfindet. Es gibt auch neutestamentliche Prophetie, eben das Buch von der Offenbarung. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, das ist ein altes Wort, harren, das heißt warten mit einer Erwartung, nicht gleichgültig warten, sondern warten mit einer Sehnsucht. Und es ist eine feste Erwartung. Man akzeptiert es nicht, dass es nicht kommt, was man erwartet. Es muss kommen. So ein Warten ist, es muss kommen. So harre ihrer, wenn sie sich auch hinzieht, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und das sind nicht die Fehlerlosen, sondern das sind eben die, die ihre Schuld abgeladen haben aufs Opfertier, auf Jesus Christus. Die einfach dann Gerechtigkeit dürfen als ein Kleid anlegen, die auch neu gemacht werden. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Es wird erfüllt werden. Eben, was geschrieben ist, der Herr Jesus hat einmal gesagt, kein Jota, das wird dann übersetzt mit Tüpfli. Heute bei uns, das kleinste von unserer Schrift ist ein Punkt oder ein I-Pünktli. Und dort war es der Buchstabe Jota, das war ganz klein. Also kein Tüpfli wird vergehen. Es wird alles erfüllt werden. Eben, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Wir dürfen glauben, was wir wollen. Wir haben Freiheit dazu in der Schweiz. Aber das heisst nicht, dass jeder dann einmal das sieht, was er geglaubt hat. Aber wer an Jesus glaubt, da dürfen wir dann bei einer Abdankung sagen, jetzt sieht er, was er geglaubt hat. Das haben wir vielleicht schon mal gehört, wenn ein Gläubiges beerdigt worden ist. Er darf jetzt das sehen, was er geglaubt hat. Andere müssen das sehen, was sie nicht geglaubt haben. Das müssen wir einfach wissen. Wir haben heute die Meinung, dass einfach, ja, Glauben beliebig ist. Und ich begrüße die Freiheit, die wir haben, unbedingt. Die begrüße ich. Aber das heisst nicht, dass alles stimmt. Ich bin so froh, hat unser Herr gesagt, ich bin die Wahrheit und seit ich das irgendwie erprobe, kann ich ihm nichts vorwerfen und sagen, du, aber Heiland, dass es auch hat, dann wirklich nicht gestimmt. Ich wüsste jetzt echt nichts aufzuzählen. Manchmal kommen wir aber an Grenzen. Manchmal werden wir geprüft. Und dann machen wir es wie der Habakuk. Dann rechten wir mit dem Herrn und sagen, aber du hast doch gesagt. Und was ist jetzt? Du hast doch gesagt. Und schau da. Und du hast gesagt, bewahrst uns. Und du hast gesagt, du sorgst für uns. Und jetzt, was soll das? Der Habakuk hat ehrlich und offen mit Gott geredet, sicher respektvoll. Warten ist wirklich auch bei uns dran. Es gibt Menschen, die sind in einer Situation, was sie auf eine Lösung warten, dass eine Not sich wendet. Aber alle miteinander sind wir in dieser Situation, dass wir auf das warten, was Jesus gesagt hat, dass wenn er zum Vater geht, dass er wieder zurückkommen will und uns zu sich nehmen, damit wir dort sind, wo er ist. Das hat er gesagt. Und er beschrieb das so. Jetzt redet der Herr Jesus im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, 35. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Ich könnte anders sagen, sind startbereit. Parat aufzubrechen. Zu ihm, wenn er kommt. Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Das heisst nicht, dass wir nicht nachgehen und schlafen. Denn der Heiland selber hat gesagt, zwei werden in einem Bett sein, einer wird dann angenommen und der andere wird zurückbleiben, wenn Jesus die Menschen zu sich holt, die ihm gehören. Also, aber nicht schlafend, geistlich. Nicht so leben, als würde der Herr nie kommen. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, unwahrscheinlich, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da es nicht meint. Das ist das Warten von allen Gläubigen. Wenn es dann eben noch das Warten gibt auf die Lösung von einem aktuellen Problem, wo man drin ist, die Lösung von einer Krankheitsnot, die Lösung von einer Not im persönlichen Umfeld, in den Beziehungen mit Personen oder was auch immer. Dringende Gebetserhörungen, wo wir darauf angewiesen sind. Wenn es auch das Warten gibt, wo auch nicht umsonst ist, wo auch heisst, und der Herr steht zu seinen Verheißungen. Nehmt das mit. Ich bin sicher, jedes von euch da rein oder fast jedes hat mindestens eine Verheißung, wo es sagt, das ist mein Vers. Das hat der Herr mir versprochen. Und sonst fragt ihr mal, was er euch persönlich noch verspricht, wenn ihr keins habt. Ich habe ein paar Sätze, die ich immer wieder bringe. Ein paar Sätze, die ich sage, also da hat mich der Herr damit angesprochen. Und das muss erfüllt werden. Es darf kein Töpfchen davon wegfallen. Der Herr muss nicht einmal sagen, ja, hört, wisst ihr, mein Wort ist schon wahr, außer ein paar Stellen muss ich euch jetzt sagen, ja, es ist, nein, wir müssen nichts rausnehmen. Es hat schon Leute gegeben, die haben angefangen aus der Bibel rausnehmen. Sie haben alles rausgenommen, was man mit dem Verstand nicht erklären kann. Und am Schluss ist nichts mehr zurückgeblieben, was der Wert wäre, diesen Leuten zuzuhören, was sie noch sagen. Ein bisschen Moral, ein bisschen nett sein miteinander oder was auch immer. Nichts wird fehlen. Das Warten. Ich lese euch auch noch mal vor, von einem anderen, der gewartet hat. Psalm 130 redet auch von dieser Haltung. Das war auch ein Aber. Da hat einen ein Tief gehabt. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Und dann ist ihm in den Sinn gekommen, dass er ein Sünder ist. Sehr oft erinnern sich Menschen daran, wenn sie in einer Not sind, dass sie eigentlich ohne Gott gelebt haben. Sie haben zwar noch niemanden umgebracht, aber sie haben trotzdem ohne Gott gelebt. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Wichtige Frage, wer wird bestehen vor Gott? Der Satz will jetzt nicht heißen, Herr, du musst uns halt so nehmen, als Sünder, sonst hast du sowieso niemanden. Sondern es geht dann weiter. Bei dir ist die Vergebung. Damit man dich, jetzt steht das Wort fürchte, das meint nicht Angst haben, aber wissen, er ist heilig. Gleichzeitig Freude haben, dass man so einen tollen, herrlichen Vater im Himmel hat, einen Freund. Respekt. Ich denke, es wäre die richtige Haltung, Gottesfurcht, die richtige Haltung, wo ein Kind zum Vater hat, wenn es einen guten Vater hat. Es kann ihm auf den Schoß sitzen, es kann lustig sein mit ihm, aber es weiss, also was der Vater sagt, muss ich ernst nehmen. Das ist eigentlich richtig, es ist nicht einfach nur der Pappeli, sondern er weiss, ich muss den Vater ernst nehmen. Es gibt Kinder, die so aufwachsen, und natürlich gibt es auch andere, die haben dann ein bisschen schwerer, sich den Vater vorzustellen. Aber es ist nicht Angst. Furcht ist nicht in der Liebe, sagt die Bibel. Aber es braucht halt auf Deutsch, wir haben kein anderes Wort, als eben für die Haltung, die wir Gott gegenüber haben, eben, wir könnten sagen, Respekt, der mit tiefer Liebe verbunden ist. Es gibt eben einfach das Wort Gottesfurcht. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Und jetzt kommt wieder Harre. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Dass es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ich harre, ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, wir sind immer wieder beim Wachschieben, wo man dann froh ist, wenn es vorbei ist. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Wir alle wissen wahrscheinlich, dass schon die Jünger vom Herr Jesus erwartet hat, dass er zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Man nennt das die Entrückung. Ist es also mal Thema gewesen oder ist es noch Thema? Der Charles Reichenbach wird über das reden. Oder ist es vorbei? Wie? Er hat schon darüber geredet. Also da kann man es irgendwo, wenn man es nicht gehört hat, dann mal auf CD oder so hören, die Entrückung. Das haben die erwartet bei Lebzeiten. Der Paulus hat gesagt, wir, die wir leben und übrig bleiben. Wir müssen dann nicht ins Grab. Wir werden gerade verwandelt in einem Augenblick in Liebe Jesu. In dem Fall haben wir heute ein bisschen Repetition. Das hat der Herr so wählen, damit es sicher sitzt. Und alle wissen, es trifft zu. Und wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihr, die Weissagung, die Voraussage, sie wird gewiss kommen und nicht trügen. Da wollen wir uns daran festhalten. Später hat er gewusst, dass er dann wird sterben. Und dann wissen wir vielleicht von Sättig, wo vor einem Jahr 1000 alles verkauft oder verschenkt hat und auf den Berg gegangen sind und gewartet haben, dass Jesus kommt. Ich habe erlebt, dass Leute irgendwie zur Gründung Israel eine Generation zugerechnet haben, plus 40 Jahre, und gesagt, also dann spätestens ist er gekommen. 1988, ich habe das gehört, nicht von jemandem, der hier predigt, aber auch von gläubigen Menschen. Viele haben gedacht, aber 2000 gibt es sicher nicht, obwohl es nicht in der Bibel steht. 2000 kommt praktisch nicht vor, außer 2000 Säue, die einmal vertrunken sind. Aber sonst hat die Zahl eigentlich keine sehr wichtige Bedeutung. Trotzdem, ich habe auch irgendwie nicht das Jahr 2000 geglaubt, wo mir meine Mama gesagt hat, ja, weißt, wenn du 46 bist, haben wir dann das Jahr 2000. Sie hat da nicht einmal gedacht, dass sie dann auch noch da ist. Sie ist ja 96 geworden. Ja, und die einen ziehen den Schluss, ja, also so viel haben gedacht, der Chemie, also er kommt gar nicht. Oder noch lang, lang nicht. Das sagt der Petrus in seinem zweiten Brief. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Wo ist er jetzt? Wo ist jetzt das Kommen? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. In dem Fall hat er erst vorgestern gesagt, ich komme bald. Vor 2000 Jahren wäre dann für ihn gleichbedeutend mit vorgestern. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde, umkehrt zum Herr. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Das ist dann etwas, wo nachher kommt. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Der Herr hat noch Geduld, weil er uns lieb hat. Und mir ist jetzt gerade noch ein Satz aus einem Lied vorgekommen, in den Sinn gekommen, wo es dann heisst eigentlich, o Heiland der Welt, dein Schmerzenslohn werde dir voll zuteil. Der Herr Jesus hat noch nicht den vollen Lohn bekommen für das, was er als Gerechter gelitten hat. Das können wir auch noch sagen. Gott hat sich eine Zahl ausgedacht von Menschen, von Seelen, wo der Herr Jesus in alle Ewigkeit haben soll, bei sich in der grossen ewigen Freude. Und den Lohn hat Gott gerechterweise recht hoch angesetzt. Das ist der Lohn für den Herr Jesus. Uns, wir sind sein Lohn. Für das hat er gelitten, für uns. Nicht nur erst für die Ewigkeit, er hat schon gelitten, um uns jetzt schon können zu haben und zu brauchen. Um uns zu leiten, uns seine Gedanken mitzuteilen, uns auch als Verkündiger zu brauchen, um auf ihn hinzuweisen. Dein Schmerzenslohn werde voll dir zuteil. Das ist der Grund der Verzögerung und gleichbedeutend, dass eben doch noch viele sollen gerettet werden und auch mal die Herrlichkeit erreichen. Ich habe gesagt, es gehört sich für uns auch zu sagen, ich aber. Ich aber. Jedes, der in seinem Leben die Entscheidung getroffen hat, dass Jesus sein Herr soll sein. Es gibt verschiedene Bilder, es heisst, man soll Jesus aufnehmen. Wer Jesus aufnimmt, wird zum Gotteskind. Wer das von Herzen meint und wenn das so in der Bibel steht, kann man sagen, Herr Jesus, ich will dich aufnehmen, komm in mein Herz. Oder wir haben das andere, was heisst, ich mache es nicht wegen der Tonaufnahme, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Der ist vereint mit dem Herr Jesus und nachher heisst noch, bleibe, bleib bei Jesus. Und dann sind wir in Einheit mit ihm, gehören zu dem goldigen Leuchter, wo es ein Stück mit dem Herr Jesus sind. Also, wir können gar nicht einander sein als dort, wo er ist. Jetzt sind wir noch getrennt von ihm, einfach vom Körper her und von unseren Augen her, die ihn nicht sehen können. Wir werden ihn aber sehen und wir sind jetzt schon im Geist mit ihm vereint. Wir haben Grund zur Freude, abgesehen davon, dass sie uns befohlen ist. Und abgesehen davon, dass auch die Bibel sagt, das ist etwas, was wachsen sollte, mehr und mehr. Weil das eine Frucht ist vom Geist Gottes, der in uns hineingekommen ist. Mit Jesus ist der Heilige Geist in uns eingezogen. Und dann soll Freude entstehen. Wir sind vor allem keine Pessimisten. Und wir sind keine dummen Optimisten. Die sagen, ja, das kommt, das ist immer wieder gut gekommen und das kommt gut. Sondern wir haben für unseren Optimismus eine biblische Grundlage. Es ist, wie es ist. Der Herr Jesus kommt wieder und er kennt uns. Glaub's nur, er kennt uns. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt und reinigt uns. Und er schafft an uns. Er wirkt so, dass uns alles einfach zum Besten dient und dazu dient, das Ziel bei ihm zu erreichen. Wir haben Grund zur Freude. Wir wissen, bis wir ihn sehen, werden wir nicht verlassen. Der Psalm 23 und Johannes Kapitel 10, die Aussage über den guten Hirte, behalten bis zum letzten Augenblick ihre Gültigkeit. Nach dem dunklen Tal kommt die grüne Wiese. Oder meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist stärker oder größer als alles. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt er, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Es blieb bestehen, bis wir vor ihm sind. Und so haben wir Schlüssel zur Freude. Das eine war, Jesus bliebe mit ihm verbunden sein. Er hat gesagt, wer in mir bleibt, der hat ein fruchtbares Leben. Der bringt viel Frucht. Und ich habe mir überlegt, die farbigsten, schönsten Feste sind die Erntedankfeste. La Fête des Vignerons am Genfer See. Das ist eine bunte Sache. Da wird Freude gezeigt, weil man geerntet hat. Also wir dürfen Frucht bringen, ein Grund zur Freude, verbunden mit dem Herr Jesus. Dann, was ich auch, es hat eine Zeit gegeben, wo ich mir das nicht vorstellen konnte. Mein Vater hat gern willen, dass ich jeden Morgen in der Bibel lese. Und irgendwann einmal ist der Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, dass das eine Freude ist. Ich habe es probiert, aus mir heraus. Ich wollte auch in den Himmel kommen. Ich dachte, also wenn der Vater sagt, das gehört dazu, dann mache ich das. Und dann habe ich vorne angefangen und dann sind dann die Namen gekommen. Dann haben sie nur nach Söhnen gezeugt und sind gestorben, seitenweise. Oder? Und da habe ich wieder aufgehört. Da habe ich einen Plan gehabt, der einem ein bisschen geführt hat. Und ich freue mich eigentlich über diesen Zeitpunkt. Es hat angefangen, als ich Lilian kennengelernt habe. Und dann von einmal an Sonntag für Sonntag in Gottesdienst gegangen bin. Und dann plötzlich, wenn ich in der Bibel gelesen habe, habe ich sie besser verstanden. Und dann dachte ich, jetzt habe ich gerade etwas gelesen, das hat der Franz oder der Charles oder der Paul oder wer auch immer am Sonntag auch gerade gesagt. Und ich habe angefangen, immer besser zu verstehen. Und heute ist es eine Freude. Ich freue mich am Morgen, die Bibel aufzumachen. Ich mache das nicht, weil es eine Christenpflicht ist. Sonst würde ich denken, ja, so gut, ein Vers langt auch, es muss ja nicht den ganzen Abschnitt sein. He? So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das ist bei Menschen, die irgendwo ein bisschen Gottesfurcht haben und ihn doch nicht kennen, das ist die Haltung. Und die ist ganz natürlich, die ist ganz menschlich. Oh, ich hoffe, dass es bei niemandem so ist. Oh, sondern, dass ihr eine Freude habt. Jesus zu treffen, im Gebet Freude haben, Gott zu verstehen, wenn er die Bibel auftut, weil er euch, als ihr euch für ihn entschieden habt, den Heiligen Geist gegeben hat. Ich kenne das, ich weiss, dass man da denken kann, also, dass man an so etwas man kann Freude haben kann. Und die Leute denken auch, hoffentlich sehen sie ja und denken, nein, das ist wirklich eine fröhliche. Aber die haben so das Gefühl, ihr steht unter einem bösen Zwang. Da ist immer einer, der euch einheizt und sagt, wehe, wenn ihr nicht kommt, kommt ihr in die Hölle oder so. Die können sich nicht vorstellen, dass man Freude an Gott haben. Der Mensch ist einfach so entfremdet, aber die Freude kann man reinkommen. Und wenn sie ihn nicht kennt, würde ich sagen, komm Gott näher. Und wenn du Jesus noch nie bewusst in dein Leben aufgenommen hast, und schon verschiedene Freuden erlebt hast und merkst aber, wie das immer wieder vergeht. So viel, kann man wieder etwas kaufen, da hat man Freude dran, bis man es kennt. Und dann denkt man, wenn ich das nächste kaufen kann, dann habe ich da wirklich Freude. Und so läuft das immer. Und so läuft unsere Wirtschaft. Das ist ja also gut. Sagen wir nicht, schimpfen wir nicht drüber. Aber man denkt, ja, aber irgendwie gibt es dann etwas anderes. Oder Menschen, die Freude zeigen, wo man denkt, dass der überhaupt Freude hat. Ich weiss, wie es dem geht. Dass der mutig sein kann, Zuversicht ausstrahlen. Wir sind für das berufen und es heisst auch, ich freue mich über dein Wort. Wie einer, der grosse Beute macht, der irgendwo eine Million ausgegraben hat. Und jemand hat mir gehört. Und die Bibel sagt, lasst euch vom Geist erfüllen. Das sagt sie zu Menschen, die den Heiligen Geist schon haben, weil sie Jesus angenommen haben. Aber wir sollen erfüllt werden. Wir sind jetzt da wieder beim Anfang der Predigt. Der Kreis schließt sich langsam. Indem ihr euch mit Psalmen und Lobgesängen ermuntert und geistliche Lieder in eurem Herzen dem Herrn singt und spielt. Lobpreis. Lobpreis ist ein Weg zur Freude. Es ist keine Stimmungsmache. Es ist keine Stimmungsmache. Sondern der Herr hat uns so geschaffen, dass wir Freude haben, wenn wir ihm Lieder singen. Die Lieder, die junge Leute singen, tönen vielleicht ein bisschen anders als die, die wir jetzt wie Ältere singen. Sie sind zum Teil so ein bisschen aus den 80er Jahren. Haben wir die kennengelernt und singen es heute noch gerne. Und hätte so ein Büchlein sind zum Teil noch viel, viel älter. Es ist wie eine Sphäre, wo wir drin leben sollen. Wo wir uns wollen sagen, mal da drin wollen wir sein. Eine Sphäre, wo Liebe ist, Hoffnung, Freude, Heilserwartung, Freiheit von Angst und Kraft. Die Sphäre heisst im Herr Jesus Christus sein, im Geist, im Herr. Ich hoffe, wir haben jetzt einfach heute wieder an dem Habakuk und an anderen Stellen gesehen, wie wir immer wieder da reinkommen. Dass wir halt sagen, und es kommt doch. Und nimm auch wieder einmal deine Bibel in und sag, es ist so. Ich habe gesagt, es ist, wie es ist. Es ist so. Du kannst die ganze Bibel heben und sagen, und es ist so. Braucht keine Mehrheit, braucht nicht 51% Zustimmung, dass sie gültig ist von Menschen. Gott hat sie Menschen aufs Herz gelegt zu schreiben. Und es ist so. Lob und Dank. So, wenn wir freudig sind, bald singen wir Freue, freue dich, o Christenheit, o du Fröhliche. Und das soll das ganze Jahr sein. Wir haben unseren Herr Jesus, der zuverlässig ist und sagt, ich kenne dich, ich weiss, wo du wohnst. Das sagt er einmal in den Sendschreiben, ich weiss, wo du wohnst. Zu Bern, zu Langnau am Albis, ich weiss, wo du wohnst. Ich weiss, wie es dort ist. Und er weiss wahrscheinlich noch mehr über Bern als ihr. Kann das sein? Er weiss auch ein bisschen, was im Unsichtbaren da ist, oder? Über die Schweiz und über Zürich. Und ich weiss, wo du wohnst. Und er sagt, halte fest, dass niemand deine Krone nehme. Siehe, ich komme bald. Er sagt zu der Gemeinde von Philadelphia, ich will dich dann wegnehmen, ich will dich bewahren vor einer schweren Zeit, die über die Welt wird kommen. Ich will dich bewahren, denn du hast mein Wort bewahrt, weil du bewahrt hast das Wort oder mein Wort von der Geduld, vom Warten, vom Harren, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Da sind wir dann schon bei ihm. Und das kann sehr, sehr bald sein. Amen. Und Vater im Himmel, das ist jetzt meine Bitte. Für jeden Moment, wo es uns schwerfällt, uns zu freuen. Und für jedes, wo da innen ist, wo in etwas am innen ist, vielleicht längere Zeit, wo ihm die Freude schwer macht. Hilf uns auch, füreinander da zu sein. Das heisst, jedes soll die Last vom anderen mittragen. Und so segne ich all die, wo es ihnen nicht leicht fällt, sich zu freuen. Strahl du sie an, Herr Jesus, in deiner Liebe. Erinnere sie an dein Wort und wirk du das Wunder in jedem Herz, dass dein Wort aufleuchtet und eine felsenfeste Gewissheit wird. Herr, es ist einfach etwas. Es ist ein Wunder. Ich kann nur danken, Herr. Ich kann nur danken, wenn ich dein Wort verstehe. Und jedes da innen, wir können nur danken, wir sind nicht schleuer als die anderen. Wir sind nicht gescheiter oder wir studieren nicht mehr und besser, sondern es ist Gnade, wenn dein Wort in uns in einem Felsen fest ist. Segne und behüte uns. Herr Jesus, ja, es wäre schön, du würdest heute Nacht deine Gemeinde zu dir versammeln, aber dann soll keins fehlen, das wir lieb haben. Hilf, dass noch alle dazukommen, wo wir für sie beten, wo verloren werden. Heiland, komm bald. Wirke du noch. Gebrauch uns auch als Licht, dass wir deine Freude, deine Liebe ausstrahlen. Behüte unsere Schritte. Wir sind unter dem Schatten und Schirm vom Höchsten und Allmächtigen. Und so kommst du mit uns heim durch die Nacht, durch den Montag und die ganze Woche, bis wir uns wieder dürfen sehen. Da in der Versammlung oder da oben bei dir. Wir preisen dich und danken dir. Amen. Kommen wir gut heim. Der Herr mit euch. Gottes Segen.